Hallo, hier ist Jörg Langer von Gamers Global mit dem Test zu Battletech. In diesem Strategiespiel von Harebrained Schemes kümmert ihr euch erstens auf einer Kampagnenebene um eure angeheuerten Mech-Piloten sowie deren Riesenkampfroboter. Und zweitens führt ihr maximal 4 dieser Piloten-Mech-Kombinationen in taktische Rundengefechte. Die machen etwa 80% der Spielzeit aus. Sie finden in relativ schmucken, wenn man wegzoomt, aber detailarmen 3D-Landschaften statt. Die Mechs selbst sind eher grob gestaltet. Immerhin kann man ihnen effektvoll einzelne Teile, etwa den linken Arm oder den rechten Torso, abtrennen, worum es im Kampf auch letztlich geht. Battletech erinnert in vielerlei Hinsicht an XCOM 2, unter anderem durch seinen Mix aus wenigen Story-Missionen und vielen generischen Einsätzen. Oder bei der Verwaltung der eigenen Truppe zwischen den Kämpfen. Sogar ein klein wenig Basisbau gibt es. Das Original Battletech erschien bereits 1984 vom Brettspielanbieter FASA als Hexfeld-basiertes Tabletop-Spiel. Mitgründer von Harebrained Schemes ist übrigens Jordan Weissman, der schon damals Battletech designte. Die Umsetzung ist dennoch keine 1:1 Portierung der Regeln, einiges wurde vereinfacht und die Hexfelder durch viele anwählbare einzelne Punkte ersetzt. Das Computerspiel beginnt im Jahr 3025 in der Battletech-Zeitlinie, also direkt nach Ende des dritten Nachfolgekriegs. Die Star League mit Terra als Zentrum ist schon lange zerfallen, die 5 verbliebenen großen Häuser, quasi die Supermächte des Zukunftsuniversums, sind von den Jahrhunderten ständiger Kriegsführung ermattet. Die Menschheit ist auf ein Feudalsystem zurückgefallen, in dem einzelne Planeten als Lehen an Vasallen vergeben werden. Das Spiel findet im galaktischen Südwesten gängiger Battletech-Maps statt. Als Angehöriger der Oregon Coalition werden wir in der Prolog-Mission Zeuge, wie die Thronerbin Kamea Arano von ihrem fiesen Onkel gestürzt wird. 3 Jahre später, zum eigentlichen Spielbeginn, schlagen wir uns als Anführer eines Söldnertrupps in den Peripheriewelten durch. Der Kampagnenmodus läuft in pausierbarer, Echtzeit ab. Die Tage verrinnen nur so und werden für die Reise zu neuen Planeten oder Reparaturen genutzt. Echten Zeitdruck gibt es nicht, ihr könnt insbesondere die nächste Story-Mission beliebig lange hinauszögern und erst noch weitere generische Einsätze erfüllen, um stärker oder reicher zu werden. Diese Zufallsmissionen werden aus etwa einem halben Dutzend Missionstypen wie Eskorte oder Kampf sowie den gegnerischen Kräften erstellt. Und natürlich wirkt sich auch der Planetentyp aus, also ob ihr etwa in einem Wüstengebirge kämpft oder in einer Eisebene. Letztlich geht es aber immer um eines, mit möglichst wenig eigenen Schäden oder gar Verlusten die Ziele zu erfüllen, um damit Geld und Loot zu verdienen. Bei Annahme eines Auftrags können wir auf einen Teil des ausgelobten Honorars verzichten und erhalten dafür später mehr von dem, was nach unserer Zerstörungsorgie an Waffen oder Mech-Teilen auf dem Schlachtfeld zurückbleibt. Alternativ sammeln wir mehr Reputationspunkte, weil eine hohe Reputation als Söldnertrupp Voraussetzung für bestimmte Aufträge ist. Durch unsere Einsätze heben oder senken wir zudem unser Verhältnis zu 10 in der Region aktiven Parteien, darunter mehrere große Häuser. Klar, ein Alliierter bekommt im Zweifel bessere Honorare oder günstigere Einkaufspreise. Sammeln wir 3 Teile eines bestimmten Mech-Untertyps auf oder kaufen wir diese, wird daraus automatisch ein vollständiger Mech, den wir verkaufen, einlagern oder aber ausrüsten und einsetzen können. Und just um diese Ausrüstung, bei der es immer um einen situationsgerechten Mix aus Beweglichkeit, Schadenswirkung, Panzerung und Hitzemanagement geht, dreht sich der Hauptteil des Kampagnenmodus. Außerdem warten diverse andere Haupt- und Untermenüs, so kann ich mit einigen Abteilungsleitern meiner Crew Dialoge führen oder nach einigen Spielstunden anfangen, meine mobile Basis, ein uraltes Raumschiff, zu verbessern. Dadurch werden dann Mechs schneller repariert oder verwundete Piloten flinker geheilt oder die Moral der Truppe gesteigert. Die Mechs unterscheiden sich in ihrer Tonnage und werden nach dieser in vier Kategorien eingeteilt. Leichte, mittlere, schwere und Assault Mechs. Beispielsweise gelten 50 bis 75 Tonner als schwer. Die einfache Faustregel, je schwerer ein Mech, desto gefährlicher ist er, weil er stärkere Waffen und mehr Panzerung tragen kann. Doch natürlich gibt es weitere Faktoren zu beachten. So dürfen sich leichte Mechs vor den mittleren bewegen und sind oft viel schneller als die schweren. Wir können zwar unsere Mechs umbauen und etwa auf Kosten einer Waffe eine Cockpitverstärkung einbauen, was dann die Lebenspunkte des Piloten erhöht, oder wir lassen einen sowieso leeren rechten Arm komplett ungepanzert, um lieber den waffenstarrenden linken Torso zu schützen. Doch wie viele und welche Waffen ein Mech maximal mitführen darf, ist durch seinen Untertyp vorgegeben. Schade finde ich, dass man die Bewaffnung nicht wirklich sehen kann an den 3D-Modellen. Auch ein ausschließlich mit Medium-Lasern bestückter Thunderbolt-Mech trägt zum Beispiel seinen Standard-LRM-Raketenwerfer auf der rechten Schulter. Aber klar, durch die Waffen-Fixpunkt-Vorgaben passen Modell und Waffen dann doch meistens halbwegs zusammen. Es ist von Vorteil, mehr als die maximal vier gleichzeitig einsetzbaren Mechs zu besitzen. Einerseits, weil gerne mal nach einem Einsatz drei oder vier davon umfangreich und tagelang repariert werden müssen. Und andererseits, weil sich je nach Schlachtfeld und Mission unterschiedliche Fähigkeiten empfehlen. So sind auf Wüstenwelten Energiewaffen und raketenbasierte Mechs eher im Nachteil, weil dort die Hitzeentwicklung stärker ist. Oder eine Mission verlangt nach einem stark gepanzerten Augenzu- und Durchnahkämpfer, während viele andere Missionen vielseitig bewaffnete Mechs begünstigen. Piloten und Mechs sind übrigens keine feste Einheit. Ihr könnt sie vor jeder Mission beliebig kombinieren. Die Fähigkeiten der Piloten hängen vom Grundtyp, etwa Gunner oder Pilot, ab und davon, wie ihr sie durch die verdienten XP fortentwickelt. Alle Piloten einer Schlacht, sofern sie überleben, bekommen am Ende übrigens dieselbe Zahl von XP. Egal, ob sie keinen oder vier Feindmechs zerstört haben. Das hasse ich, auch bei RPGs. Maximal drei Spezialfähigkeiten kann jeder Pilot erlangen, darunter etwa mehrere Ziele gleichzeitig angreifen oder nach dem Schießen noch bewegen. Die Missionen fangen immer gleich an. Ihr werdet im Süden des Schlachtfelds abgesetzt und müsst irgendwo im Norden, wo ein Marker ist, etwas erledigen. Also etwa eine gegnerische Mech-Lanze aus bis zu vier Robotern bestehend ausschalten oder einen Konvoi abfangen oder eine Basis erobern oder verteidigen oder selbst jemanden eskortieren. In vielen Missionen, auch den generischen, kommt es zwischendurch zu Komplikationen, etwa gegnerischen Verstärkungen. Allerdings wirkt dabei das Scripting oft schluderig. Mal werden Verstärkungen sofort getriggert, obwohl einen der Gegner noch gar nicht bemerkt haben kann. Und ein zu beschützender Konvoi fährt grundsätzlich sofort los zum Ziel, wenn der erste eurer Mechs den Triggerpunkt erreicht hat. Auch wenn das bedeutet, dass es praktisch keine Chance gibt, den Konvoi vor den wartenden Feinden zu verteidigen. Doch gerade die Story-Missionen sind überwiegend gut designt und abwechslungsreich, auch wenn sie oft eine ganz bestimmte Vorgehensweise erfordern. So gibt es recht früh eine, die kaum zu schaffen ist, ohne mindestens zwei Munitionskisten im richtigen Moment in die Luft zu sprengen. Wer das, wieso auch immer, nicht will, kann stundenlang herumprobieren und sich dabei über die selbst mit SSD-Laufwerk quälend langen Ladezeiten ärgern, weil man halt auch dann immer wieder speichert und lädt. Doch die meisten Story-Missionen sind gut geskriptet und spannend. Die eine oder andere sorgt geradezu für Hochgefühle, wenn man sie am Ende dann irgendwie geschafft hat. Die Spielbalance von BattleTech ist gelinde gesagt nicht die beste. Frühe Erfolgserlebnisse wechseln sich mit »Was soll das denn jetzt wieder?« Irritationen und regelrechtem Frust ab. BattleTech erklärt zwar zu Beginn Grundlegendes wie das Bewegen eines Mechs, lässt mich dann aber weitgehend allein mit seinem komplexen Regelwerk. Selbst nach 10 meiner insgesamt 40 Spielstunden waren mir wichtige Details des Kampfsystems nicht hundertprozentig klar. Ebenso ist lange Zeit die Geldknappheit ein Problem, denn nach knappen Siegen geht viel Kapital für die Reparatur und Neuausrüstung drauf. Der Bankrott droht dann, wenn im direkten Umkreis zufälligerweise keine gut schaffbaren Zufallsmissionen zu finden sind und man auf gut Glück und gegen Geld zu einer anderen Welt fliegen muss. Auch die Schwierigkeitsprognose der Story und generischen Missionen ist eher als grober Hinweis zu verstehen. Trotzdem, die Kämpfe machen Spaß, wenn man das Grundprinzip versteht und akzeptiert. Solange kein Gegner entdeckt ist, bewegt man die eigenen 4 Einheiten schnell über die Karte, wenngleich hintereinander. Irgendwann ist dann der erste Gegner in unserer Sensorreichweite. Zuvor sehen wir die Feinde gar nicht oder nur als rotes Hologramm, das nur den ungefähren Typ verrät, also Mech, Vehikel oder Geschützturm. Nun wird in den Kampfmodus umgeschaltet. Hier ziehen dann abwechselnd die Kampfeinheiten beider Seiten und zwar nach Tonnagegruppen eingeteilt, also leichte Mechs vor mittleren und so weiter. Zuerst bewegt man den Mech durch Auswahl eines Zielpunktes, wobei man schon vor dem Loslaufen wählen muss, in welche Richtung er danach schaut. Ein Undo gibt es idiotischerweise nicht, doch dafür wird sehr effizient und simpel angezeigt, wie weit der Mech von der Stelle aus schauen können wird und welche Gegner er direkt, indirekt, also mit Raketen, oder gar nicht angreifen, aber sehen kann. Da man vor dem Ausführen der Bewegung von beliebig vielen Zielpunkten aus die Trefferchancen gegen unterschiedliche Gegner durchprobieren darf, lassen sich die Züge komfortabel optimieren. Das Kampfsystem basiert vor allem auf Entfernung und dem relativen Winkel zwischen Angreifer und Ziel. Die Zufallskomponente ist dabei beträchtlich. Ihr seht zwar, wie groß die Trefferchance für jedes Waffensystem ist, aber ihr wisst nicht, welchen Körperteil ihr treffen werdet. Nur mit der Spezialfähigkeit Called Shot oder wenn ein Mech zu Boden gefallen ist, könnt ihr spezifische Teile anvisieren. Allerdings gilt, steht ihr etwa links von einem Feind, ist es wahrscheinlich, dass ihr vor allem linken Arm, linken Torso oder linkes Bein treffen werdet. Das lässt sich nutzen. Jeder Körperteil hat Punkte für Panzerung und Struktur, also quasi das Skelett. Sobald Schüsse durch fehlende Panzerung hindurch die Strukturpunkte treffen, können sie auch die Ausrüstung des Mechs, also etwa Jumpjet oder Waffen, zerstören. Besonders übel ist, wenn Munition getroffen wird, da diese explodiert und weitere Schäden verursacht. Und klar, sind die Strukturpunkte auf Null, fällt der Arm halt ab. Neben den Panzerungs- und Strukturpunkten seht ihr bei jedem Mech, wie es um seine Hitze steht. Wird er zu heiß durch Feindbeschuss oder eigenen Waffeneinsatz, schaltet er sich ab. Weiterhin wichtig sind die Evasion und Instabilität. Je schneller und je weiter sich ein Mech bewegt, desto höher ist seine Evasion und desto schwerer ist er zu treffen. Jeder Schuss, auch Fehlschüsse, sowie Sensorlocks senken den Evasion-Wert. Die Instabilität, durch gelbe Balken symbolisiert, erhöht sich durch Jump-Jet-Sprünge oder wiederum durch Beschuss, wobei hier vor allem Raketen und Autocannons gefährlich sind. Wird eine vom Pilotenskill abhängige Grenze überschritten, droht der Knockdown. Wird ein Bein zerstört, gibt es einen automatischen Knockdown des Mechs. Dieses taktische Zufallbringen und schrittweise Auseinandernehmen macht wirklich Spaß, ist aber auch grundsätzlich von Glück und Pech begleitet. Wer von einer mächtigen Autocannon 20 in der ersten Kampfrunde am Kopf getroffen wird, verliert sofort den Mech und vermutlich auch den Piloten. Außer durch plötzliche Kopflosigkeit gilt ein Mech auch dann als besiegt, wenn sein Pilot stirbt, der Mech beide Beine verloren hat oder aber wenn sein zentraler Torso explodiert. Letzteres ist die häufigste Todesursache für die Kampfmaschinen, aber auch jene, die am wenigsten vom Mech übrig lässt, was den Loot nach gewonnener Schlacht reduziert. Wer also einen bestimmten Mech-Typ endlich selbst steuern möchte, muss ihn vorsichtig auseinandernehmen, etwa indem er durch häufige Knockdowns den Piloten irgendwann tödlich verwundet. Optisch ist Battletech bestenfalls unterer Durchschnitt. Während die Landschaft weggezoomt noch ganz ordentlich aussieht, wirkt sie aus der Nähe hässlich. Vor allem die Mechs sind eine Enttäuschung, da sie grob und schlecht texturiert wirken. Allerdings wird das Abtrennen von Körperteilen effektvoll dargestellt. Da schlagen Flammen aus dem getroffenen Cockpit oder der abgeschossene Arm kullert den Berg hinunter. Doch das ist ein gutes, negatives Stichwort. Was mich enttäuscht, ist die Physik der Spielwelt. Fällt ein Mech etwa an einem Berghang zu Boden, schlittert er keineswegs den Hang hinunter und bekommt dadurch zusätzlichen Schaden. Und obwohl Sichtlinien und Höhenunterschiede eine Rolle spielen, feuern die Mechs gerne optisch hemmungslos durch Hindernisse hindurch. Und im Gegensatz zu kleineren Gebäuden sind sämtliche Bäume unkaputtbar und können auch nicht in Brand geraten, obwohl das ebenso realistisch wie taktisch wertvoll wäre. Man denke nur an die Rolle der Hitze im Spielsystem. Peinlicherweise haben mindestens 2 inoffizielle Battletech-Klone just solche Feinheiten umgesetzt. Wieso also nicht das offizielle Computerspiel? Loben möchte ich die KI. Zwar spielt diese ohne jeden Selbsterhaltungstrieb, zieht sich ein Mech mal zurück, so liegt das daran, dass er in eine günstige Entfernung für seine Langstreckenwaffen kommen möchte oder von einem Skript dazu gezwungen wird. Doch noch gnadenloser als in XCOM 2 werden euch angeschlagene Einheiten gezielt weggemeuchelt. Auch nutzen die Gegner Feinheiten wie das Zuwenden der noch intakten Seite oder das Abkühlen in Gewässern. Dummerweise berechnet man als menschlicher Spieler bald die Angriffslust der Computer-Mechs ein und zieht sich oft taktisch zurück. Man weiß ja, dass die Feinde folgen werden. Dennoch, das ist in vielen Missionen leichter gesagt als getan und Fehler werden bestraft. Außerdem kommt man in manchen Einsätzen von 2 Seiten unter Beschuss oder hat ein Zeitlimit. Die Handlung ist für eine Rache-Story, bei der ich aber letztlich nur ein Handlanger bin, mehr als ausreichend komplex und auch gut erzählt. Doch wird sie nur in ultrakurzen animierten Cutscenes weitergesponnen und ansonsten durch ellenlange Textdialoge. Diese sind zwar, wie schon bei Shadowrun, gut geschrieben. Dennoch habe ich bald auf die grundsätzlich optionalen Gespräche an Bord meines Mutterschiffs verzichtet, weil sie mich schlicht nicht interessierten. Immerhin, die vielen Fachbegriffe und politischen Entitäten, die in den Texten vorkommen, werden farbig hervorgehoben und durch Mouse-Over-Texte erklärt. Das gilt sogar für die Fraktions-Icons auf der galaktischen Karte, die ansonsten aber enttäuschend leer und unübersichtlich ist. Im Prinzip bräuchte es die Karte gar nicht, da wir meist direkt über die Aufträge ins Zielgebiet reisen. Die dabei abgespulten immer gleichen Sequenzen aus Andocken ans riesenhafte Sprungschiff, Hyperraumsprung, Abkoppeln und Anfliegen des Zielplaneten würde ich gerne überspringen können. Was mir außerdem fehlt, eine integrierte Enzyklopädie, die sowohl die Spielregeln als auch die reichhaltige Lore des Battletech-Universums an einer Stelle erklärt. Kommen wir zu meiner Bewertung. In den ersten Spielstunden schwankte ich zwischen Begeisterung und Unverständnis, was viel mit der mangelhaften Erklärung seitens des Spiels, aber auch mit dem glücksbasierten Kampfsystem zusammenhing. Um die Stunde 12 herum nahm meine Motivation immer weiter ab und nur die Pflicht und die Hoffnung auf den nächsten Waffen- oder Mech-Fund hielt mich am Spielen. Dann aber war ich irgendwann quasi über den Berg. Ich verstand das Kampfsystem und ob ich gerade wirklich totales Pech hatte oder das noch im erwartbaren Bereich lag. Ich hatte bessere Piloten, denen mehr gelang. Ich hatte eine größere Auswahl an besseren Mechs und damit bei der Teamzusammenstellung mehr taktische Optionen. Und ich hatte dank Spezialbauteilen und Elitewaffen deutlich mehr Spaß und Vielfalt beim Mech-Umbauen. Nach 40 Spielstunden empfinde ich zwar die normalen Kämpfe längst als repetitiv, beende sie aber auch schneller und effizienter. Und die Geschichte und die ständige Erweiterung meines Mac-Parks motivieren mich immer noch ungemein. Neue Piloten habe ich allerdings schon lange nicht mehr angeheuert, die bestehenden sind fast ausgemaxt. Mehr Skills wären hier schön, letztlich nutzt man nur eine Handvoll von Spezialfähigkeiten, die teils auch noch passiv funktionieren. Die abschaltbare Filmkamera nervt mich noch genauso wie zu Spielbeginn. Bei eigenen Schüssen führt sie oft zu schönen filmreifen Szenen. Doch bei fremden Salven sehe ich sehr oft zu spät, welcher Mac überhaupt beschossen wird und wie viel Schaden er abbekommt. Was ich BattleTech aber vor allem vorwerfe, ist seine dilettantische Einführung ins Kampfsystem und die ungenügende Einbindung der Spielwelt und der Physik. Stichpunkte, Gummibäume und kein Fallschaden. Auch Flächenangriffe oder Kettenreaktionen fehlen mir, so gibt es keinerlei Nachteile, alle Mechs direkt auf einem Haufen zu platzieren. Denn selbst wenn einer davon explodiert, hat das nie irgendwelche Auswirkungen auf die Umstehenden. Diese Kritik dürfte im Großen und Ganzen auch für die Multiplayer-Gefechte zutreffen. Und dennoch, das jahrzehntealte und zwar abgespeckte, im Großen und Ganzen aber gut umgesetzte Regelwerk sowie der Managementüberbau sind erstaunlich motivierend. Wenn mich ein Spiel trotz deutlicher Mängel und einer latenten Hässlichkeit 40 Stunden und mehr bei der Stange hält, muss es einfach etwas haben. Meine persönliche Note für BattleTech lautet daher 8.0 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Zusätzliche Fakten zum Spiel und meinen Wertungskasten findet ihr auf www.gamersglobal.de. Danke für eure Aufmerksamkeit.